Deutschlandfunk, 12.50 Uhr, die internationale Presseschau. Die Kommentare beschäftigen sich heute mit dem G20-Gipfel, mit dem größten Kernkraftwerk der Welt und der UNO-Klimakonferenz. Zunächst aber geht es um die Vorschläge der US-Regierung zu einem Kriegsende in der Ukraine. Dazu schreibt die schwedische Zeitung Expressen aus Stockholm: Am Donnerstag ist Thanksgiving, das Fest, an dem die Amerikaner bei einem Truthahnessen ihre Dankbarkeit erweisen. Aber es ist auch die Frist, die Trump der Ukraine eingeräumt hat, um den sogenannten Friedensplan der Amerikaner zu akzeptieren. In dem Fall wäre Putin derjenige, der am meisten Anlass zur Dankbarkeit hätte. Die 28 Punkte, die bislang bekannt wurden, enthalten unter anderem Forderungen an die Ukraine, wie eine Aufgabe der gesamten Gebiete Donetsk und Luhansk sowie der Krim. Außerdem soll die Ukraine ihre Streitkräfte erheblich verkleinern und weder in die NATO aufgenommen dürfen, noch dürfen dort NATO-Truppen stationiert werden. Im Gegenzug verspricht Russland, die Ukraine nicht wieder anzugreifen. Das ist kein Friedensplan, sondern eine Kapitulation, konstatiert Expressen aus Stockholm. Die aserbaidschanische Zeitung Müsavat befürchtet, sollte dieser Plan umgesetzt werden, könnte er Kiew nicht nur zur Kapitulation zwingen, sondern die Ukraine gänzlich von der geopolitischen Landkarte tilgen. Eine Rückkehr der Ukraine in den russischen Einflussbereich ist inakzeptabel. Stattdessen sollte das Land in die neue europäische Sicherheitsarchitektur integriert werden, fordert Müsavat aus Baku. Die finnische Zeitung Karjalainen betrachtet einen weiteren Aspekt. Höchst problematisch ist auch, dass der Friedensprozess von einem Gremium unter Leitung von US-Präsident Trump überwacht werden soll. Für Europa ist es ebenso schwierig, Trump als unparteiischen Vermittler zu betrachten, wie darauf zu vertrauen, dass Russland keine Nachbarländer mehr angreift. Es drängt sich unwillkürlich der Gedanke an das geheime Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts auf, in dem Nazi-Deutschland und die Sowjetunion Osteuropa 1939 nach Gutdünken unter sich aufteilten. Ein Nachgeben gegenüber Russland würde in die Katastrophe führen, denn wenn Moskau und Washington über die Köpfe der Europäer hinweg die Grenzen auf ihrem Kontinent neu bestimmen dürfen, hätte das verheerende Auswirkungen, prognostiziert Karjalainen aus Joensuu. Die französische Zeitung Libération findet, das schreckliche Ultimatum, das Trump an Selenskyj gerichtet hat, würde wohl auf Sizilianisch besser klingen. Der ukrainische Präsident hätte bis Donnerstag Zeit, ein Friedensabkommen mit 28 Punkten zu unterzeichnen, von denen fast alle im Kreml ausgearbeitet wurden. Wenn jemand kein Abkommen schließen will, glaube er nicht, dass diese Person noch lange mit dabei sein werde, hatte der US-Präsident schon im März gedroht, als er begehrlich auf die seltenen Erden der Ukraine blickte. Man könnte dazu die Filmmusik von Der Pate einspielen, auch wenn die Corleones im Unterschied dazu einen gewissen Sinn für Ehre hatten, urteilt Libération aus Paris. In Südafrika hat am Morgen der G20-Gipfel begonnen, das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer. Dazu erklärt Jiefang Ribao aus Shanghai: Seit der Einrichtung dieses Formates im Jahr 1999 kommt der G20-Gipfel zum ersten Mal auf dem Boden Afrikas zusammen. Auch Russland schickt seinen Vertreter. Ausgerechnet die Vereinigten Staaten sind abwesend. Dies sollte die Laune des ehrgeizigen Gastgebers nicht trüben. Der afrikanische Kontinent und der globale Süden wollen sich in den Mittelpunkt der Welt stellen und sich hörbarer und sichtbarer machen. Sie wollen Solidarität, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Auf dem G20-Treffen wird über die Bewältigung von Katastrophen, Schuldenabbau und Energietransfers gesprochen. Der Boykott Washingtons und auch Argentiniens könnte Glück im Unglück bedeuten, weil man in vielen Fragen wohl mit weniger Hindernissen zu rechnen hat, hofft Jiefang Ribao aus Shanghai. Die Kleine Zeitung aus Österreich vermerkt, die G20-Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer repräsentiert mehr als 60% der Weltbevölkerung und mehr als 4/5 der globalen Wirtschaftsleistung. Wenn es also etwas wie eine Weltregierung gibt, dann sind das die Treffen der G20. Über viele Jahre funktionierte das erstaunlich gut. Wenn die G20-Staaten nun in Südafrika zusammenkommen, ist davon aber nur wenig übrig. Nur 13 Länder werden auf höchster Ebene vertreten sein. Chinas Staatschef Xi und US-Präsident Trump haben abgesagt. In Südafrika manifestiert sich damit die neue Weltsicht. Der Glaube, dass Kooperation Vorteile für alle bringt, zerbröselt. An seine Stelle tritt Trumps Nullsummenlogik. Gewinner gibt es dort nur, wenn es woanders auch Verlierer gibt. Moniert die kleine Zeitung aus Graz. Die US-Zeitung Washington Post mahnt, Afrika zählt inzwischen 1,5 Milliarden Menschen und diese Zahl dürfte sich bis 2070 verdoppeln. Es ist der jüngste Kontinent der Welt mit der am schnellsten wachsenden Bevölkerung und einigen der dynamischsten Verbrauchermärkte. Als Reaktion auf den US-Boykott sagte der südafrikanische Außenminister Lamola, das Gipfeltreffen solle die klare Botschaft senden, dass die Welt mit oder ohne die USA weitermachen kann. Der Unterton ist nicht schwer zu erkennen. Es geht um Macht, ist in der Washington Post aus den USA zu lesen. In Japan hat der Gouverneur der Präfektur Niigata die Wiederinbetriebnahme des größten Atomkraftwerks der Welt genehmigt. Die japanische Zeitung Mainichi Shimbun ist skeptisch. Nach dem Unfall in Fukushima im März 2011 wurden auch bei diesem AKW alle Reaktoren ausgeschaltet. Dass es bis zur Wiederinbetriebnahme so lange gedauert hat, liegt an den wiederholten Skandalen beim Betreiber TEPCO. Zum Beispiel die ungenügenden Sicherheitsmaßnahmen, weswegen die Regierung 2021 sogar ein Betriebsverbot erlassen hat. Ein großes Problem ist, dass TEPCO die Sicherheit weiter vernachlässigt. Am Donnerstag ist ein neuer Skandal bekannt geworden. Ein Mitarbeiter soll geheime Dokumente über Maßnahmen gegen Terroranschläge kopiert und mitgenommen haben. Das tiefe Misstrauen der Bevölkerung gegenüber TEPCO darf nicht ignoriert werden, unterstreicht Mainichi Shimbun aus Tokio. Die Zeitung Yomiuri Shimbun, ebenfalls aus Japan, notiert dagegen, der Gouverneur will mit Sicherheitsmaßnahmen und Aufklärungsarbeiten das Vertrauen der Bevölkerung in die Kernkraft zurückgewinnen. Das ist ein großer Schritt, denn dieses AKW ist das erste, das der Betreiber TEPCO nach der Katastrophe in Fukushima wieder hochfährt. Der Kohleausstieg hat die Notwendigkeit der Atomenergie erhöht. Zudem wird die Stromnachfrage durch künstliche Intelligenz auch künftig zunehmen. Insgesamt wird die Kernkraft als stabile Energiequelle die Wirtschaftskraft des Staates Japan stärken, erwartet Yomiuri Shimbun aus Tokio. Die brasilianische Zeitung Folha de São Paulo schaut noch einmal auf die Weltklimakonferenz in Brasilien und zieht eine vorläufige Bilanz. Der UNO-Klimagipfel COP30 in Belém war von einer ganzen Kette logistischer und struktureller Pannen überschattet, die schließlich auch noch in einem Brand gipfelte. Die Standortentscheidung zugunsten von Belém bot von Anfang an Anlass zur Sorge. Eine mittelgroße Stadt mit einer mangelhaften Infrastruktur, die noch nie eine internationale Veranstaltung von vergleichbarer Größe ausgerichtet hatte. Hinzu kamen die prekäre Sicherheitslage vor Ort durch Demonstrationen, die unzureichende Kanalisation und die Gefahr von Stromschlägen durch eindringendes Regenwasser. Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche Verhandlungsführer über logistische Probleme wie die hohen Preise für die Unterbringung geklagt und die Verlegung in eine andere Stadt gefordert. Am besten für Brasilien wäre es jetzt, wenn die COP30 im Amazonas zu einem spürbaren Fortschritt führt, meint die Zeitung Folha de São Paulo aus Brasilien zum Ende der internationalen Presseschau. Die Redaktion hatte Michaela Rensing, Sprecherin war Ildiko Filius.
Programmtipp.
Wenn man schon 40 Jahre gearbeitet hat und vielleicht schon nebenbei eine Menge Soziales gemacht hat, muss man das nicht noch hinten dran hängen.
Brauchen wir ein Pflichtjahr auch für Rentner?
Wir brauchen ein Pflichtjahr für alle, sodass im Notfall auch alle mit anpacken und nicht nur die Jungen die ganze Last tragen sollen.
Es diskutieren der Jugendforscher Klaus Hurrenmann und Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland.
Ich glaube nicht, dass wir uns gut tun daran, diesen Diskurs aufzumachen, alt gegen jung, müssen die Jungen jetzt alle Lasten tragen für die Älteren, die dafür aber lange gearbeitet haben, die Steuern gezahlt haben.
Streitkultur um 17.05 Uhr.
Die Älteren sind immer fitter. Von daher finde ich es ganz wunderbar, mal zu diskutieren, dass auch die in der Pflege künftig helfen.
13 Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Bundeskanzler Merz hat auf dem G20-Gipfeltreffen an Russland appelliert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Auf der Weltklimakonferenz in Brasilien wird weiterhin um Einzelheiten im gemeinsamen Abschlussdokument gerungen. In Nigeria sind mehr als 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte verschleppt worden. Und hier die Meldungen im Einzelnen. Bundeskanzler Merz hat Russland auf dem G20-Gipfeltreffen dazu aufgefordert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Moskau müsse die Aggression endlich stoppen, sagte Merz zum Auftakt der Konferenz im südafrikanischen Johannesburg. Russland stehe auch in der Verantwortung, die massiven Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zu beenden. Merz mahnte ebenfalls die Verantwortung der G20-Staaten im Bemühen um Frieden an. Der Bundeskanzler ging jedoch nicht auf das umstrittene Ultimatum von US-Präsident Trump ein. Dieser hat dem ukrainischen Staatschef Selenskyj ein Ultimatum bis Donnerstag gestellt, um dem von Washington vorgelegten Plan für ein Ende des Kriegs zuzustimmen. Merz sprach sich außerdem dafür aus, dass die G20-Staaten Wachstum anregen, Bürokratie abbauen und sich für ein faires und regelbasiertes Handelssystem einsetzen sollten. Zuvor hatte sich der südafrikanische Präsident Ramaphosa in seiner Begrüßungsrede optimistisch geäußert, dass eine gemeinsame Abschlusserklärung zustande kommt. Damit würden die Teilnehmer allerdings gegen den ausdrücklichen Willen der USA handeln. Obwohl diese das Gipfeltreffen boykottieren, hatte Trump die anderen Staaten davor gewarnt, ohne ihnen eine Abschlusserklärung zu entwerfen. Trump hatte seine Absage damit begründet, dass die südafrikanische Regierung weiße Bürger verfolge. Für diese Behauptung gibt es, auch nach Einschätzung der Bundesregierung, keinen Beleg. US-Präsident Trump sieht den ukrainischen Präsidenten Selenskyj bezüglich des amerikanischen Friedensplans im Zugzwang. Trump sagte vor Journalisten, Selenskyj werde den Plan billigen müssen, um ein Ende des Krieges zu erreichen. Sollte er ihn ablehnen, werde er weiterkämpfen müssen. Vizepräsident Vance sagte, es sei eine Fantasievorstellung zu glauben, die Ukraine könnte den Krieg gegen Russland gewinnen, wenn die USA mehr Geld oder Waffen zur Verfügung stellten. Der 28-Punkte-Plan Washingtons sieht unter anderem vor, dass die Ukraine Gebiete abtritt, ihr Militär begrenzt und auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichtet. Das entspricht zentralen Forderungen Moskaus. Selenskyj hatte gestern erklärt, die Ukraine stehe vor einer sehr schwierigen Wahl. Sie könne entweder ihre Würde oder einen wichtigen Partner verlieren. Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann hat den neuen Vorstoß der USA für ein Ende des Ukraine-Kriegs als ein unmoralisches Angebot bezeichnet. Die Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament sagte im Deutschlandfunk, das Papier sei kein Friedensplan, sondern ein Diktat. Friedensgarantien für die Ukraine gäbe es daran nicht, fügte Strack-Zimmermann hinzu. Ein großes Problem sei auch, dass mit dem US-Plan keinerlei Druck auf Russland ausgeübt werde. Er spreche klar die Sprache Putins, so Strack-Zimmermann. Die SPD-Energiepolitikerin Scheer hält eine gemeinsame Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz weiter für möglich. Es sei absolut unerlässlich, dass man zu einem Ergebnis komme, sagte Scheer im Deutschlandfunk. Sie äußerte sich optimistisch, da die bremsenden Teilnehmerstaaten weiter im brasilianischen Belém vor Ort im Gespräch seien. Es gebe bekannte Schwierigkeiten durch Länder, die Einnahmen über fossile Energien generierten, sagte Scheer. Sie verwies auch auf den Einfluss von Lobbyisten und stellte in Frage, ob bei künftigen Konferenzen weiter Branchenvertreter anwesend sein sollten. Die COP30-Konferenz wurde inzwischen verlängert. Bis zum geplanten Ende, am gestrigen Abend, konnten sich die rund 200 Staaten in strittigen Fragen nicht einigen. Im Beschlussentwurf bleibe Kohle, Öl und Gas bislang unerwähnt. Diese Fassung lehnen vor allem europäische Staaten ab. Für den Nachmittag ist das Abschlussplenum der Konferenz angesetzt. Die Ratingagentur Moody's hat die Kreditwürdigkeit Italiens erstmals seit 23 Jahren heraufgestuft. Zur Begründung verwies Moody's auf die anhaltende politische Stabilität des Landes. Italien mache zudem gute Fortschritte bei der Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplans. Der italienische Wirtschaftsminister Giorgetti nannte die Hochstufung im mittleren Ratingbereich von BAA3 auf BAA2 eine weitere Bestätigung für das wiedergewonnene Vertrauen in sein Land. Die Regierung in Rom erwartet, dass das Haushaltsdefizit in diesem Jahr unter die Marke von 3% der Wirtschaftsleistung sinken wird. In Brasilien ist der ehemalige Präsident Bolsonaro wenige Tage vor seinem Haftantritt festgenommen worden. Nach Behördenangaben handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Sie sei vom obersten Gericht angeordnet worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Bolsonaros Anwalt hatte gestern beantragt, dass sein Mandant die Strafe im Hausarrest verbringen darf. Er warnte, Bolsonaro sei nicht in der körperlichen Verfassung für einen Gefängnisaufenthalt. Der Ex-Präsident ist zu einer Haftstrafe von rund 27 Jahren verurteilt. Ihm war vorgeworfen worden, einen politischen Umsturz in Brasilien geplant und eine kriminelle Organisation angeführt zu haben. Seit August steht Bolsonaro bereits unter Hausarrest. Im Streit um den Neuzuschnitt der Wahlkreise im US-Bundesstaat Texas hat die dortige republikanische Regierung einen juristischen Teilerfolg erzielt. Der oberste Gerichtshof der USA setzte eine von einem Bundesgericht erlassene Verfügung gegen den Neuzuschnitt vorläufig außer Kraft. Er gab der Gegenseite bis Montag die Gelegenheit, zu dem Vorhaben Stellung zu beziehen. Von der Neuordnung erhoffen sich die Republikaner von Präsident Trump bei der Zwischenwahl im kommenden Jahr 5 zusätzliche Abgeordnetenmandate, um ihre Mehrheit im US-Kongress abzusichern. Auch in weiteren Bundesstaaten gibt es Bestrebungen der Republikaner, die Wahlkreise zu ihren Gunsten zu verändern. Die oppositionellen Demokraten taten dies bereits in Kalifornien. Der Neuzuschnitt von Stimmbezirken aus wahltaktischen Motiven, das sogenannte Gerrymandering, hat in den USA eine lange Tradition. Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat ihren Rückzug als Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus angekündigt. Sie werde ihr Mandat Anfang Januar niederlegen, teilte sie in einer Videobotschaft auf der Plattform X mit. Greene war ursprünglich eine erzkonservative Anhängerin von Präsident Trump. Inzwischen gibt es aber ein Zerwürfnis zwischen den beiden. In der vergangenen Woche hatte Trump die Abgeordnete als durchgeknallt beschimpft. Greene hatte sich für eine Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein stark gemacht und einen Vorstoß der oppositionellen Demokraten unterstützt, das Repräsentantenhaus darüber abstimmen zu lassen. Trump hatte eine Veröffentlichung lange abgelehnt, zuletzt aber doch zugestimmt. Zum jetzigen Rückzug der Kongressabgeordneten sagte Trump, dies seien tolle Neuigkeiten für das Land. Aus Nigeria wird eine weitere massenhafte Entführung von Schulkindern gemeldet. Nach Angaben des Nationalen Verbands der Christen verschleppten Bewaffnete im Zentrum des Landes 303 Schülerinnen und Schüler sowie 12 Lehrer einer katholischen Schule. Diese Zahlen hätten eine erneute Untersuchung des Überfalls ergeben, hieß es. Zuvor war von rund 200 Entführten die Rede gewesen. Die Regierung des Bundesstaates Niger bestätigte die Entführung. In Nigeria gibt es bereits seit Jahren immer wieder Überfälle bewaffneter Gruppen, die Menschen entführen und Lösegeld erpressen wollen. Erst vor wenigen Tagen waren im Nordwesten des Landes 25 Schülerinnen verschleppt worden. Und hier noch einmal die Übersicht. Bundeskanzler Merz hat auf dem G20-Gipfeltreffen an Russland appelliert, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Auf der Weltklimakonferenz in Brasilien wird weiterhin um Einzelheiten im gemeinsamen Abschlussdokument gerungen. In Nigeria sind mehr als 300 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte verschleppt worden. Das Wetter im Norden wolkig, teils mit Schauern, sonst verbreitet sonnig. Höchsttemperaturen zwischen minus 2 Grad im Süden und plus 6 an der Nordsee. Morgen in der Westhälfte zunehmend wolkig bis stark bewölkt und aufziehende Niederschläge. teils als Schnee mit örtlicher Glatteisbildung. In der Osthälfte meist trocken, -2 bis +4 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag stark bewölkt, Zeit- und gebietsweise Niederschlag 2 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten.